bin Michael Wielert und begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Sendereihe Spiritualität. In den vergangenen Tagen haben wir die Johannespassion betrachtet und so auch heute der fünfte und letzte Teil in dieser Reihe, das Leben Jesu und das Leben der Menschen. Ich begrüße ganz herzlich unseren Referenten, Pater Dr. Josef Weber, er ist Salesianer Don Boscos, Dozent für christliche Spiritualität und biblische Theologie aus Benediktbeuern. Ein herzliches Grüß Gott, Pater Weber.
Grüß Gott. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, in unserem fünften und letzten Vortrag geht es um das Leiden Jesu und das Leiden der Menschen. Kein anderes Symbol, kein anderes Zeichen hat unsere Welt und unsere Kultur so sehr geprägt wie das Kreuz. Angefangen von den ersten Kreuzen in den Katakomben in Rom, bis in unsere Tage ist das Kreuz aufgerichtet mitten unter uns. In den Kirchen, an Wegen, auf Feldern, in unseren Häusern und Wohnungen, in unseren Straßen, auf unseren Bergen. Viele Menschen tragen ein Kreuz an einem Kettchen um den Hals, nicht so sehr als Schmuck, sondern vielmehr als Bekenntnis. Das Kreuz ist zu allen Zeiten aber auch entwürdigt worden, mit Füßen getreten, verhöhnt und verspottet. Schon im ersten Jahrhundert taucht auf dem Forum Romanum in Rom ein Kreuz auf, mit dem die Heiden die ersten Christen verspotteten, indem sie einen Menschen mit einem Eselskopf ans Kreuz hängten. Darunter steht deutlich geschrieben, Alexamenos betet seinen Gott an. Ja, die Verkündigung des Kreuzes war, wie der heilige Paulus an die Korinther schreibt, für die Juden ein Ärgernis, für die Heiden eine Torheit. Ärgernis und Torheit ist es für die Feinde des christlichen Glaubens bis heute geblieben. Ja, das Kreuz wird auch heute als anstößig empfunden. Nicht nur, dass es aus dem Bundestag entfernt wurde, es wird geschändet in unseren Kirchen, es wird geschändet auf unseren Friedhöfen. Böse Menschen halten das Kreuz nicht aus. Sie meiden es oder sie zerstören es. Was heute mit den Kreuzen passiert, kann morgen mit uns Christen geschehen. Bei den schwersten Terrorangriffen auf die christliche Minderheit in Ägypten seit Jahren sind Dutzende Gläubige getötet worden. Selbstmordattentäter rissen mindestens 41 koptische Christen bei Anschlägen auf zwei Kirchen im Norden des Landes mit in den Tod. Die Terrormiliz Islamischer Staat reklamierte die Taten für sich, bei denen etwa 120 weitere Menschen verwundet wurden. Was ist das Kreuz? Warum ist es für uns Christen ein Zeichen des Heiles, für andere aber ein Zeichen des Ärgernisses? Am Kreuz haben zu allen Zeiten Menschen Anstoß genommen. In unserem Glaubensbekenntnis bekennen wir ja, Jesus hat gelitten unter Pontius Pilatus. Er wurde gekreuzigt, ist gestorben und wurde begraben. Ja, wehrlos ist Jesus Christus den Weg des Kreuzes gegangen. Wehrlos trat er den Soldaten gegenüber. In der äußersten Verlorenheit von Gethsemane stellt er die Frage, der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn etwa nicht trinken? Der diese Finsternis, diese Nacht durchleidet, ist der Unschuldige schlechthin. Ein anderer könnte sie gar nicht stellvertretend ertragen. Welch ein Mensch hätte schon einen solchen Raum in sich selbst, in dem alle Schuld der Welt, in dem alles Leid der Welt Platz fände? Einen solchen Raum kann nur einer in sich haben, der vom göttlichen Vater seinen Ausgang genommen hat, nämlich der Sohn, der Gott und Mensch zugleich ist. Jesus durchleidet unsere innere Gottfremde. Er durchleidet unsere Gottesfinsternis. Und dies umso schmerzlicher, je weniger er sie selbst verschuldet hat. Wäre es nicht besser, wenn die Kirche uns nicht Jesus als Gekreuzigten, sondern als Lehrer oder Arzt, als Wundertäter oder Sozialreformer vor Augen stellen würde? Nein, das Kreuz und Jesus am Kreuz stehen in der Mitte unseres christlichen Glaubens. Mit dem Kreuz erinnern wir uns unausweichlich an unsere eigenen Kreuze, an der Schwere, das jeder von uns zu tragen hat oder zu tragen hatte. Wie oft ist unser Leben schon durchkreuzt worden von Menschen, von Ereignissen, die wir nicht geplant hatten, die uns förmlich aus der Bahn geworfen haben. Eine Krankheit, die mich zwang, meine Lebensgewohnheiten zu ändern. Die Sorge um den Arbeitsplatz, das Scheitern einer menschlichen Beziehung, drohende Umweltkatastrophen, Kriege in Asien und Afrika, die Angst vor dem Alleinsein, die Angst vor dem Alter, die Konfrontation mit dem Tod, wenn wir einen geliebten Menschen verloren haben. Der oder die hat ein schweres Kreuz zu tragen. So drücken wir solche und andere Situationen vom Menschen aus. Mit dem Kreuz wird uns auch vor Augen gestellt, wie brutal und wie gewalttätig Menschen sein können, was sie einander antun können. Frauen werden vergewaltigt, Kinder werden geschändet, Männer brutal gedemütigt und gefoltert. Jesus am Kreuz. Er liefert sich uns aus, bloßgestellt und nackt ans Kreuz geschlagen. Er muss es aushalten, für uns. Jesus am Kreuz, er lässt sich schinden, verletzen, zerbrechen. Jesus am Kreuz, er breitet seine Arme aus, lädt uns ein, uns bei ihm anzulehnen, will uns mit unseren Leiden und Gebrechen in seine durchbohrten Arme schließen. Er will uns sagen, du bist nicht allein. Ich weiß um dich und ich bin mit deiner Not vertraut. Weil Jesus selber durch all das menschliche Leid hindurchgegangen ist, deshalb können wir am Karfreitag singen, seht das Holz des Kreuzes, daran das Heil der Welt gehangen. Ja, das Kreuz ist zum Zeichen des Heiles. Es ist zum Zeichen des Lebens geworden. Schauen wir auf das Kreuz, so sehen wir einen Menschen, geschunden, zerschlagen. Er verzichtet auf sein Recht. Schauen wir auf das Kreuz, so sehen wir einen Menschen, der sich uns mit ausgebreiteten Armen zuneigt. Er hatte in seinem Leben immer wieder Abgründe erlebt. Er weiß, was es heißt, abgelehnt zu sein, nicht akzeptiert zu werden, ausgegrenzt zu sein. Er weiß, wie weh es tut, wenn die besten und die liebsten Freunde auf einmal sagen, ich kenne diesen Menschen nicht. Jesus hat durchlebt, was auch wir immer wieder erfahren müssen, womit wir in unserem Leben nicht zurechtkommen, woran wir leiden. Jesus kennt die Passionsgeschichten der Menschen und der Welt. Er ist den Weg des Leidens bis zum Ende, ja bis zum Äußersten gegangen. Seine Freunde hätten gern gesehen, dass er sich mit Gewalt und Macht gegen diesen Weg wehrt. Doch er hat auf Gewalt und auf den Missbrauch von Macht verzichtet. Wir haben in den vergangenen Sendungen die Johannespassion meditiert. Es ist uns aufgefallen, dass sich das Leiden Christi in aller Öffentlichkeit nicht in einem Versteck vollzog. Alle weltlichen, alle geistlichen Instanzen seiner Öffentlichkeit traten dabei auf. Das ganze Volk war Mitspieler und Zeuge. Sein Leidensweg führte durch die Straßen der heiligen Stadt Jerusalem. Sein Kreuz war auf dem öffentlichen Hinrichtungsplatz aufgerichtet, auf Golgotha. Sein Sterben erfolgte in aller Öffentlichkeit. In einer geradezu erschütternden Zurschaustellung. Jesus wurde nicht in die Anonymität abgeschoben. Er litt öffentlich. Seine Passion hatte Öffentlichkeitscharakter. Sie ließ sich nicht verbieten, nicht verschweigen. Und der Leidende selber schien sich dagegen nicht zu wehren. Er dramatisierte sein Leiden nicht. Er wich ihm aber auch nicht aus. Die Leidensgeschichte Jesu stieß die Tür zur Geschichte aller Leidenden auf, damit wir diese Leidenden mitten unter uns, in unserer Geschichte, in unserer Zeit wahrnehmen und sie nicht übersehen. Sie lässt es nicht zu, dass wir über seinem Leiden die Leiden der Menschheit vergessen. Sie lässt es nicht zu, dass wir über seinem Kreuz die vielen Kreuze in der Welt übersehen. Im Blick auf das Leiden Jesu dürfen wir nicht die vielen Qualen verschweigen, die Verfolgung zahlloser Menschen, die wegen ihres Glaubens, ihrer Rasse, wegen ihrer politischen Einstellung in unserer Zeit zu Tode gequält werden. Vergessen wir auch nicht die verfolgten Kinder unserer Zeit. Vergessen wir nicht die verfolgten Kinder, angefangen von den Zeiten des Kindermordes in Bethlehem, über Auschwitz bis zu den grausamen Hinrichtungen von Kindern im Irak, in Syrien, in Nigeria und wo auch immer. Jesus hat öffentlich gelitten. In unserem Land wird vielfach heimlich gelitten. In den eigenen vier Wänden, in den Krankenhäusern, in den Alten- und Pflegeheimen. In vielen Klinikbetten wird mehr gebetet als in manchen Kirchenbänken. Wir verbergen das Leid vor den anderen. Wenn uns jemand fragt, wie geht es dir, dann antworten wir fast immer mit Danke gut, auch wenn uns zum Weinen ist. Denn eine andere Antwort als Danke gut wollen die Menschen auch gar nicht hören. Sagen wir mal zu jemandem, dass es uns nicht gut geht, dann wird kaum nachgefragt und schnell das Thema gewechselt. Es gibt in unserer Gesellschaft beinahe so etwas wie ein Leidensverbot. Es wird tabuisiert und trotzdem wird viel gelitten. Wer die Passionsgeschichte Jesu und die Leidensgeschichten der Menschen zusammenliest, für den gibt es im Grunde nur eine einzige Leidensgeschichte, die zutiefst eine Glaubensgeschichte ist. Unsere Betroffenheit über das Kreuz Christi ist nur dann echt, wenn wir den Leidenden unserer Tage nicht ausweichen. Im Leiden Christi erkennen wir die Leidenden unserer Zeit. Doch es gilt auch das Umgekehrte. In den Leidenden unserer Zeit begegnet uns der leidende Christus. Unsere Kreuzesdarstellungen zeigen oft einen verwundeten Jesus. Seine Seite ist durchbohrt, seine Hände und Füße angenagelt, sein Körper mit Wunden und Spuren von Blut übersät. Diese Wunden und Verwundungen sind das Werk von Menschen. Sie sagen aber gleichzeitig über den Verwundeten selbst und über seinen Vater im Himmel etwas aus. Am Kreuz begegnet uns ein durch und durch verwundbarer Gott. Unser Gott ist nicht einer, der Freude daran hat, Menschen zu quälen. Ganz im Gegenteil, er ist zart und verletzbar wie ein kleines Kind. Er ist sensibel und mitfühlend wie eine Mutter. Er ist aufmerksam und hellhörig wie ein Liebender. Das durchbohrte Herz des Gekreuzigten gibt uns den Blick frei auf die mitleidende Liebe Gottes. So fühlt und liebt Gott für uns. Gottes Liebe ist verwundbar. Das ist nicht seine Schwäche, sondern seine Stärke. Elie Wiesel, der bekannte jüdische Schriftsteller und Publizist, kam zusammen mit seinem Vater als Jugendlicher ins KZ nach Auschwitz und von dort dann ins KZ nach Buchenwald. Seine Erlebnisse als 16-Jähriger in Auschwitz hat in einem Buch verarbeitet, das 1957 auf Jiddisch, später auch auf Deutsch erschienen ist, unter dem Titel »Die Nacht zu begraben, Elisha«. Dieses Buch ist ein erschütterndes Zeitdokument und liest sich wie eine moderne Passion Christi. Ich möchte Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen kurzen Abschnitt daraus vorlesen. Als die Gefangenen eines Abends von der Arbeit ins KZ zurückkamen, waren dort auf dem Appellplatz drei Galgen aufgerichtet. Ich lese Ihnen diese kurze Szene nun vor. Als wir eines Tages von der Arbeit zurückkamen, sahen wir auf dem Appellplatz drei Galgen. Antreten. Ringsum die SS mit drohenden Maschinenpistolen. Die übliche Zeremonie. Drei gefesselte Todeskandidaten, darunter ein Kind mit 13 Jahren. Die SS schien besorgter, beunruhigter als gewöhnlich. Ein Kind vor Tausenden von Zuschauern zu hängen, das war wahrlich keine Kleinigkeit. Die drei Verurteilten stiegen zusammen auf ihre Stühle. Drei Hälse wurden zu gleicher Zeit in die Schlingen eingeführt. Es lebe die Freiheit, schrien die Erwachsenen. Das Kind aber schwieg. Wo ist Gott? Wo ist er? Fragte jemand hinter mir. Auf ein Zeichen des Lagerchefs kippten die Stühle um. Absolutes Schweigen herrschte im ganzen Lager. Am Horizont ging die Sonne unter. Dann begann der Vorbeimarsch. Die beiden Erwachsenen lebten nicht mehr. Aber der dritte Strick hing nicht reglos. Der kleine Knabe lebte noch. Mehr als eine halbe Stunde hing er so und kämpfte vor unseren Augen zwischen Leben und Sterben seinen Todeskampf. Und wir mussten ihm ins Gesicht schauen. Er lebte noch, als ich an ihm vorüberschritt. Seine Zunge war noch rot, seine Augen noch nicht erloschen. Hinter mir hörte ich denselben Mann wieder fragen: Wo ist Gott? Und ich hörte eine Stimme in mir antworten: Wo er ist, dort hängt er am Galgen. An diesem Abend schmeckte die Suppe nach Leichnam. Soweit der Text von Elie Wiesel. Auf die oft bedrängende Frage, wo ist Gott, gibt es keine andere Antwort als die: Dort hängt er, dort am Kreuz. Das ist das Werk unserer Hände, das Wesen seiner leidenden Liebe. Auch heute leidet er in Vernichtungslagern, in dunklen Gefängnissen, in Krebsstationen, in Sterbekliniken, in Kriegsgebieten und in unseren Wohnungen. Am Kreuz hält uns Gott die blutende Wunde seiner Liebe entgegen. Möge diese gekreuzigte Liebe all jene Menschen erreichen, die heute in der Finsternis von Golgotha leben müssen. Wir alle werden im Lauf unseres Lebens immer wieder verwundet. Manchmal fügen wir auch anderen, wissentlich oder unwissentlich, Wunden zu. Wir kennen den Schmerz, den uns Menschen zufügen, indem sie Falsches über uns in Umlauf bringen, indem sie uns kränken, indem sie uns verletzen, indem erwachsene Kinder sich nicht mehr um ihre Eltern kümmern, indem wir niemanden in unserer Umgebung finden, der unsere Einsamkeit mit uns teilt, indem wir unsere Angst nicht loswerden. Wie gehen wir mit solchen Verwundungen um? Wir möchten sie am liebsten auf der Stelle geheilt und von uns genommen wissen. Und doch begleiten sie uns oft über Monate, manchmal sogar über Jahre. Dann verdecken oder verdrängen wir sie. Die verwundete Seite Jesu spricht eine andere Sprache. Sie wird uns in ihrer unverminderten Härte hingehalten. Das geschieht wohl auch im Blick auf uns und unsere Wunden. Wir dürfen unsere Wunden haben, wir dürfen sie wahrhaben wollen. Wir brauchen unsere Wunden nicht verstecken. Sie gehören zu uns und sie dürfen uns auch schmerzen. Durch unsere Wunden rühren wir an seine Wunden. Unsere Wunden hören dadurch auf, nur unsere Wunden zu sein, wenn wir sie mit den Wunden Jesu vereinen. Sie werden zu jener Stelle, an der seine verwundete Liebe uns berührt. Unsere Wunden offenbaren die schwachen Stellen unserer Ohnmacht, unserer Empfindlichkeit, unserer Wehrlosigkeit, unserer Verletzbarkeit, aber auch unserer Bedürftigkeit, unserer Offenheit und Empfänglichkeit für Gottes heilende Berührung. Wenn wir sie zulassen, dann brauchen wir uns unserer Wunden nicht zu schämen. Wir dürfen sie zeigen, wir dürfen sie sehen lassen, denn die Wunder sind oft den Wunden nah. Diese Wunder bleiben nicht auf uns allein beschränkt. Unsere heilen und geheilten Wunden werden zugleich heilbringend für uns und auch für andere. Wer seine Wunden annimmt, wird nicht selten zu einer Zuflucht für andere Verwundete. Aufgrund unserer Schwachheit, unserer Verwundbarkeit, besitzen wir die Gabe eines tiefen Verständnisses für die anderen. Gottes Liebe wird gerade dann lebendig, wenn wir andere an unsere Wunden rühren lassen. Die verwundete Seite des Gekreuzigten zeigt uns, dass die wahre Bedeutung unserer Wunden darin liegt, Medizin und Trost für fremde Wunden zu sein. Unsere Verwundungen und Verwundbarkeiten sind für Gott kein Hindernis, sondern der Weg, um alle Leidenden und Gequälten an uns heranzulassen.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Sendereihe Spiritualität. Wir betrachten die Johannespassion heute, das Leiden Jesu und das Leiden der Menschen. Ich darf Sie, Pater Josef Weber, bitten, mit Ihrem Vortrag fortzufahren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, warum lässt der gute Gott uns leiden? Wenn Leiden zur Schöpfung gehört, warum dann diese Schutzlosigkeit der Menschen? Warum hat das Leiden die Macht, Menschen kaputt zu machen? Es ist die zum Himmel schreiende Maßlosigkeit und Ungerechtigkeit, die quält. Wo bleibt Gott? Warum setzt er der Vernichtung keine Grenzen? Leiden ist kein Problem, das wir mit Studieren und Nachdenken in den Griff bekommen können. Leiden ist vielmehr ein abgrundtiefes Geheimnis, von dem wir uns nur aus Erfahrung zuwenden können. Hinsichtlich der Ursache des Leidens kann man grob zwischen zwei Arten unterscheiden. Einerseits gibt es Leid, das Menschen sich selber oder einander zufügen. Andererseits gibt es Leid, das durch die vorgegebenen Strukturen der Wirklichkeit, theologisch gesprochen, aus der Schöpfung Gottes hervorgerufen wird. Wir kennen körperliches Leiden, wir kennen seelisches Leiden. Dazu gehört Krankheit, Unfall, Tod, Depressionen. Wir kennen von Menschen verursachte Leiden wie Unrecht, Kränkung, Grausamkeit, Krieg, ungerecht, verwerfliche und perverse Gedanken und Handlungen. Wir kennen natürliche Übel, die unabhängig vom Menschen entstehen, wie zum Beispiel Naturkatastrophen, Erdbeben, Dürre oder Wirbelstürme. Und wir kennen aber auch gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche und ideologische Leiden, die vom Menschen geschaffen sind. Der Hunger von Afrika ist hier das beste Beispiel dafür. Unser Gott der Liebe hat eine gute Welt geschaffen. Doch wie kann es dann das Böse in einer guten Welt geben? Wie verträgt sich die Güte Gottes überhaupt mit dem Bösen in der Welt? Wenn Gott gut ist und eine gute Welt geschaffen hat, woher kommt dann das Böse? Gerechte und Ungerechte sind gleichermaßen vom Leid betroffen. Aus diesem Grund zweifeln Menschen oft an der Existenz Gottes, denn wenn er ein gerechter Gott wäre, dürfte er schließlich dem Menschen kein Übel widerfahren lassen. Wir machen Gott oft vorschnell verantwortlich für die Leiden der Menschen, obwohl er sie doch verhindern könnte. Liegt diesem Denken nicht ein falsches Gottesbild zugrunde? Wir meinten, er müsse immer eingreifen, wenn Not am Mann ist, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Aber Gott ist doch kein Polizist, der auf Ordnung bedacht ist, sondern Gott ist ein Gott der Liebe, der uns einen freien Willen gegeben hat. Wir fragen uns nun, welche Antworten gibt es auf die Frage nach dem Sinn des Leidens? Zunächst einmal, Leiden kann ein Ruf zur Umkehr sein. Es geht um die Vorstellung einer sogenannten Erziehungsarbeit Gottes. Gott will gewissermaßen den Menschen fordern, um ihn letztlich zu fördern. Dieses Motiv für einen Menschen kann sehr hilfreich sein, sein eigenes Leid besser verarbeiten zu können und zur inneren Einsicht und Umkehr zu gelangen. Diese Möglichkeit ist besonders dann gegeben, wenn dem jeweiligen Leiden eigenes Mitverschulden zugrunde liegt. Wir haben in unserer Ordensgemeinschaft einen Mitbruder, der vor seinem Eintritt in den Orden vom Beruf Koch gewesen ist. Er hatte eine hervorragende Anstellung auf einem Flughafen, hat gut verdient, war glücklich in seinem Beruf. In seiner Freizeit kannte er aber nur eines. Mit seinem Motorrad legte er hunderte von Kilometern zurück. Es gab nichts als sein Motorrad. Eines Tages fuhr er auf einer Landstraße, an deren Ende er nur nach links oder nach rechts hätte abbiegen können. Er aber fuhr geradeaus und direkt auf eine Steinmauer zu. Schwerst verletzt kam er ins Krankenhaus, verbrachte dort einige Monate und er ging in sich. Es wurde ihm allmählich bewusst, dass er so nicht weiterleben konnte, dass er etwas in seinem Leben verändern müsse. Auf seinem Krankenbett beschäftigten ihn zunehmend religiöse Themen. Er engagierte sich nach seiner Genesung zunächst in seiner Heimatpfarrei und eines Tages klopfte er bei uns Salesianern an. Heute ist dieser Mitbruder ein sehr guter Priester in der Jugendarbeit. Gott hat ihn nicht an diese Steinmauer fahren lassen, um ihn zu strafen, denn Gott ist die Liebe und er kann nicht strafen. Gott kann nur lieben. Aber in seiner Liebe hat er ihm ganz langsam, Schritt für Schritt, einen Weg gewiesen, auf dem er heute sehr glücklich ist und große Erfüllung findet. Zweitens, Leiden kann auch als eine Art Prüfung verstanden werden. Dieser Antwortversuch auf die Frage nach dem Sinn des Leidens interpretiert das Leid als Bewährungsprobe. In einer Leidenssituation soll sich letztlich zeigen, ob der Glaube wirklich echt ist, sodass er die Prüfung auch meistern kann. Diese Sicht begegnet uns schon beim alttestamentlichen Hiob. Hier prüft ihn Gott, indem er dem Satan die Erlaubnis gewährt, Hiob in Versuchung zu führen. Dieser endet schließlich im größten Elend. Alle seine Kinder sind gestorben, er hat keinen Besitz mehr und gesundheitlich hat er unerträgliche Qualen zu erdulden. Hiob erträgt all die ihm gesandten Leiden, ohne sie zu verstehen, ohne sie deuten zu können. Aber dennoch glaubt er. Er glaubt trotz des Leidens an Gott. Somit besteht er die Prüfung, die Gott ihm in seinem Leben aufgetragen hat. Und es wendet sich in seinem Leben schließlich wieder alles zum Guten. Am Ende seines Lebens wird er sagen, Gott hat alles gegeben, Gott hat alles genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Ein dritter Antwortversuch ist, Leiden als Sühne zu verstehen, als Sühne für fremde Schuld. Mit diesem Erklärungsversuch soll das Leiden all der vielen Unschuldigen erklärt werden, das sehr oft unermesslich groß ist. So hat Jesus als Unschuldiger stellvertretend die Sünden der Welt auf sich genommen. Auch der Leidende kann sein persönliches Leiden aufopfern für die Sünden seiner Mitmenschen oder auch für die Rettung einzelner Menschen oder auch für die ganze Welt. Dieses Sühneleiden darf jedoch nicht in eine falsch verstandene Leidensmystik ausarten, sodass man das Leid, statt es zu bekämpfen, geradezu verherrlicht. Man darf das Leid nicht glorifizieren als den einzig wahren und richtigen Weg zur Rettung der Menschheit. Ich denke hier an den Karmel Heiligblut in Dachau. Im Januar 1962 erfragte die Priorin des Karmelitinnenklosters in Bonn beim Erzbischof in München, ob sie auf dem Areal des KZs in Dachau einen Karmel gründen dürfe. Heute verstehen sich die Karmelitinnen als Frauen, die durch ihr intensives Gebet um Versöhnung und Aussöhnung zwischen den Menschen und Völkern beten. Sie beten für die Opfer und für die Täter gleichermaßen an diesem furchtbaren Ort des Grauens und stellen den Besuchern der KZ-Gedenkstätte ihren Kirchenraum zum Gebet zur Verfügung. Stellvertretend für die Gräueltaten im KZ stellen diese Schwestern ihr Leben in den Dienst der Versöhnung. Schließlich kann Leiden auch ein Preis unserer Freiheit sein. Gott hat uns Menschen einen freien Willen gegeben, damit wir lieben können. Wir Menschen haben aber die Möglichkeit, uns dieser Liebe zu verschließen und uns in Freiheit gegen Gott zu entscheiden. Wir Menschen können uns weigern, Gottes Liebesangebot anzunehmen und uns klar für das Böse entscheiden. Daraus entsteht auch Leiden. Simone Weil sagt, das Böse erleiden ist die einzige Möglichkeit, es zu besiegen. Um ein Leiden überwinden zu können, müssen wir versuchen, es anzunehmen. Diese Ergebung in das Leid bewirkt eine positive Haltung des Menschen. Er löst sich von seinem Kampf gegen das Leid, gewinnt so inneren Frieden und Gelassenheit und kann seine noch vorhandenen Kräfte anderweitig einsetzen. Sehr anschaulich kommt die große Bedeutung der Annahme des eigenen Schicksals in einer von Luise Rinzer überlieferten indischen Legende zum Ausdruck. Ein Mann sah sich von einer großen, gefährlichen Schlange bedroht. Er begann gegen sie zu kämpfen, doch sie war übermächtig. Er erkannte das und versuchte zu fliehen, aber die Schlange folgte ihm und der Kampf begann von neuem. Die Situation wurde zu einer bleibenden. Der Mann fand nie mehr Ruhe. Seine Kräfte verzehrten sich in der Abwehr der Schlange. Er vermochte nichts anderes mehr zu leisten. Eines Tages sah ein Weiser das vergebliche Bemühen dieses Mannes und er sagte: Gib es doch auf zu fliehen, gib es doch auf zu kämpfen. Aber, so rief der Mann, dann frisst mich doch dieses Ungetüm. Folge meinem Rat, sagte der Weise, und du wirst Ruhe haben. Schlüpfe neben die Schlange, leg dich an ihre Seite, passe dich ihren Windungen an, und so wird sie niemals mehr dich angreifen, und du bist gerettet. Der Mann tat es und fand seinen Frieden. Liebe Hörerinnen und Hörer, kehren wir noch einmal zurück zum Kreuz Jesu Christi. Ich kenne keine Heiligenbiografie, in der dieses Kreuz Jesu fehlt. Alle Heiligen haben Schweres getragen. Alle Heiligen haben mit dem Kreuz Jesu Christi leben müssen. Ich erinnere da an eine kleine Episode aus dem Leben unseres Ordensgründers, des heiligen Johannes Bosco. Als er in Turin einen Schuppen als notdürftige Unterkunft für seine ersten Buben eingerichtet hatte, da bat er seine Mutter, die Mama Margarita, nach Turin zu kommen und ihm den Haushalt zu führen. Einige Jahre hatte Mama Margarita bei ihrem Sohn und seinem Buben ihren Dienst verrichtet. Doch eines Abends hatte sie keine Kraft mehr. Sie hielt es in der Großstadt Turin nicht mehr aus. Was sie im Haus und im Garten in Ordnung brachte, zerstörten am nächsten Tag die wilden Rabauken wieder. Es war eines Abends, die Buben waren schlafen gegangen und sie hatte wie gewöhnlich noch einen Berg Kleidung zu flicken. Am Fußende der Betten lagen zerrissene Hemden, Strümpfe mit Löchern, aufgerissene Schuhe. Sie musste sich beeilen, wenn sie beim Petroleumlicht das alles flicken wollte, denn am Morgen brauchten es die Buben, wenn sie wieder zur Arbeit gingen. Etwas anderes hatten sie ja nicht. Don Bosco rückte seinen Stuhl zu ihr hin. Er setzte Flicken auf die Ellbogen und reparierte Schuhe. Giovanni, sagte sie leise, ich bin so müde. Lass mich doch nach Hause zurückkehren. Ich kann einfach nicht mehr. Schau, ich arbeite vom Morgen bis zum Abend. Ich bin eine alte, eine arme Frau und diese Buben zerstören mir immer wieder alles. Ich kann einfach nicht mehr. Don Bosco versuchte nicht, seine Mutter aufzumuntern. Er sagte kein einziges Wort. Es hätte sie auch keines trösten können. Er legte seine Hand um seine Mutter und deutete nur auf das Kreuz. Die alte Bauersfrau verstand. Sie beugte sich über die Strümpfe mit ihren Löchern, die zerrissenen Hemden und fuhr fort, sie zu flicken. Nie wieder, fragte sie, ob sie nach Hause zurückkehren könnte. Sie verbrachte ihre letzten Jahre unter den Buben, die schlecht erzogen waren, die aber eine Mutter brauchten. Von Zeit zu Zeit warf sie einen Blick auf das Kreuz, um neue Kraft zu schöpfen. Auch wir fragen uns manchmal, wie weit darf Gott mit uns gehen? Genauso weit wie mit seinem Sohn, bis nach Golgotha? Oder gebieten wir ihm vorher Einhalt? Wo ist die Grenze, da wir an Gott irre werden, an ihm verzweifeln? Léon Blois schreibt in seinem Tagebuch, Herr Jesus Christus, du betest für die, die dich kreuzigen, und du kreuzigst die, die dich lieben. Das ist die Erfahrung vieler, die mit ihrem Leiden nicht zurechtkommen, obwohl sie Gott über alles lieben. Was diese gekreuzigte göttliche Liebe ist, hat Jesus sehr konkret in einem einzigen Satz gesagt. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben gibt für die Freunde. Lieben und sein Leben geben, Ja, wie geht denn das zusammen? Hier liegen Liebe und Tod dicht beieinander. Man kann von Liebe demnach nicht sprechen, ohne den Tod gleich mitzunennen. Dieses Wort ist allen gesagt. Daran wird seitdem alle Liebe gemessen. Damit sind uns Christen ein für allemal Norm und Maß der Liebe gesetzt. Liebe und Tod gehören zusammen. Ihr Schnittpunkt ist das Kreuz. Aber widerspricht das nicht dem, was Liebe von ihrem innersten Wesen her erstrebt? Ist wahre Liebe nicht auf Leben ausgerichtet? Ist sie nicht für den, der liebt, Lebenserhöhung? Ist sie nicht darauf aus, dem geliebten Leben zuzusprechen? Und will sie denn nicht das Leben, das zwischen den Liebenden entsteht, ewig sei? Nicht mehr vom Zufall, vom Schicksal oder gar vom Tod bedroht zu werden. Darum ist der Tod seit je und je der ärgste Feind der Liebe. Liebe schließt den Tod aus, sagt Wladimir Solojew. Sie protestiert gegen ihn. Einen Menschen lieben heißt sagen, du wirst nicht sterben, schreibt Gabriel Marcel. Liebe ist Leben, so müsste man wohl sagen. Wie kann also der Liebende, wenn er wahrhaftig liebt, sein Leben um des geliebten Willens aufgeben wollen? Das Kreuz ist zum Maß der Liebe für Jesus geworden. Darum werden wir Christen das Kreuz nie mehr aus unseren Augen verlieren. Seitdem damals vor den Stadttoren Jerusalems der Menschensohn für uns Menschen am Kreuz gestorben ist, gibt es keine tiefere Liebe als jene zwischen Gekreuzigtem und Glaubenden. Wo jemals auch nur ein Mensch in Berührung mit dieser Liebe gekommen ist, die seinetwegen gelitten hat, da kann es sich ereignen, dass er von dieser Liebe so getroffen wird, dass er unter ihrer Last zu sterben meint. Die christliche Spiritualität kennt dafür zahlreiche Beispiele. Paulus wurde bis in den dritten Himmel entrückt und hörte unsagbare Worte, da er jene alles Erkenntnis übersteigende Liebe Christi erfahren hatte. Teresa von Avila wurde während einer Vision von einem Pfeil der Liebe getroffen und verwundet. Und bei Bernhard von Clairvaux heißt es, o überfallende, heftige, brennende, stürmische Liebe, du lässt nichts außer dich denken. Diese Liebe verwundet, die Liebe fesselt, die Liebe macht krank, die Liebe lässt schwach werden. Soweit Bernhard von Clairvaux. Liebe und Tod. Wenn die Liebe zu unseren Brüdern und Schwestern in die Liebe Gottes hinein erhoben wird, dann muss auch der Tod, den jede wahre Liebe unter dem Menschen erleidet, hineingenommen werden in den Tod. In den Tod der Liebe Gottes am Kreuz. Mit anderen Worten, wir Christen müssen mit unserer ganzen Liebesfähigkeit hineinsterben in die Liebe Gottes, hineinsterben in die geöffnete Seite seines Sohnes. Nur ein Tod ist der Feind der Liebe, jener nämlich, den sie sich selber gibt. Wo ein Mensch sich der Liebe verweigert, da stirbt sie, und mit ihr stirbt der Mensch. Wo aber die Liebe durch den ihr gemäßen Tod hindurchgegangen ist, da weitet sie sich ins Universale und bezeugt die Wahrheit des Wortes Jesu. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. So ist und bleibt das Kreuz Jesu Christi aufgerichtet in der Menschheitsgeschichte. Die Botschaft des Gekreuzigten gilt allen, die voll Hoffnung aufschauen zum Kreuz. Sie lässt nicht zu, dass über seinem Kreuz die Leidensgeschichte der Welt vergessen wird, dass über seinem Kreuz die vielen Kreuze der Welt vergessen werden, dass neben seiner Passion die zahllosen Qualen verschwiegen werden, das sprachlos erstickte Leiden, die Verfolgung zahlloser Menschen. Reinhold Schneider sagt, das Kreuz will nicht als Last getragen, es will zur Mitte des Lebens werden. Möge es aufgerichtet bleiben im Leben und in der Geschichte der Menschen. Möge er, der Gekreuzigte, der gekommen ist, damit wir das Leben haben und es in Fülle haben, uns immer vom Kreuz herab alle Liebe und allen Trost schenken. Wir kommen zum Schluss. Eine Erzählung von Ruth Schaumann heißt »Der schwarze König«. Diese Erzählung berichtet von einem sehr seltsamen Brauch. Ich möchte Ihnen diese Erzählung ganz kurz wiedergeben. In einer Gemeinde war es alte Tradition, am Karfreitag das Kreuz zu einer Kapelle außerhalb des Dorfes zu tragen. Der Mann, der das Kreuz trug, er sollte nicht erkannt werden, sondern er sollte unerkannt für die Menschen des Dorfes das Kreuz tragen. Darum war er unter einem dunklen Tuch so verhüllt, dass ihn niemand sehen konnte. Von daher auch der Titel dieser Novelle, Der schwarze König. Und plötzlich in einem Jahr, da ist es geschehen, dass man in große Verlegenheit geriet. Denn es hat sich niemand freiwillig gemeldet, das schwere Kreuz auf seine Schultern zu nehmen und hinauszutragen. Da sprang ein junger Mann ein, der zufällig da war, um sich dieses Spektakel einfach anzuschauen. Er übernahm die Rolle des kreuztragenden Christus. Er tat es mehr aus Abenteuerlust, aus Übermut. Er war ja nicht einmal religiös. Was muss ich dabei tun? Fragte er. Der Prior antwortete ihm, tragen, nichts als tragen. Und so schleppte er, unter einem schwarzen Tuch verborgen, das massive Kreuz. Während er ging, wurde ihm die Last schwerer und schwerer. Sein anfänglicher Übermut verging ihm gründlich. Er schwitzte, brach fast zusammen und auch sein Stolz zerbrach. Er spürte, was es um die kreuztragende Liebe des Herrn war. Am Ende seiner Kraft erreichte er endlich das Ziel, die Kapelle außerhalb des Dorfes. Der Prior nahm ihn in die Kapelle hinein, er nahm ihm das schwarze Tuch ab, brachte ihm eine Erfrischung und versicherte ihm, freuen Sie sich, junger Mann, es hat Sie niemand erkannt. Darauf antwortete der junge Mann, doch, doch, einer hat mich erkannt. Er, Christus, hat mich erkannt und ich habe ihn erkannt, als ich sein Kreuz trug. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Pater Weber, vielen Dank für die eindrücklichen Betrachtungen zur Johannespassion mit dem heutigen Thema Das Leiden Jesu und das Leiden der Menschen. Ich würde Sie bitten, dass Sie uns am Ende dieser Sendung nur noch den Segen zusprechen.
Ja. Der Herr segne und beschütze euch. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten, er sei euch gnädig. Er halte alles Unheil von euch fern, er schenke euch seinen Frieden.
Amen.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, beschütze und bewahre euch in seiner Liebe der allmächtige und allgütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Amen.
Nochmals ein herzliches Vergelt's Gott an Sie für diese 5 Sendungen in der Reihe Spiritualität, für Ihre Zeit und für den Einblick und die Betrachtungen.